Mal lieber, so wie du aussiehst, kannst du aus dem Kopf die Frage beantworten, wie viele Minuten oder gar Stunden Bildschirmzeit hast du?
Circa 2 Stunden.
Das ist. Du hast aber 2 Handys, weiß ich, ja?
Genau.
Ist das pro Handy? Ich hab dich erwischt.
Ja, Tatsache.
Na, siehst du mal. Also, ich bin bei 3 Stunden 25, ich war ein bisschen geschockt, als ich diese Zahl gesehen habe. Ja, verdammt, wo ist da eigentlich die ganze Zeit dahin und was mache ich da eigentlich? Naja, aber es ist ja so ein schöner Handschmeichler, möchte man ja auch sagen. Unter Seglern sagt man ja Handschmeichler zu den Schoten, ja, wenn die besonders fluffig sind. Kennst du das?
Nee.
Damit sind wir wieder ganz vom Thema abgerückt. Wir sprechen heute über.
Also, so wie ich segel, geht's nicht um Handschmeicheln.
Ach ja, die wertvollste Marke der Welt, ja.
Genau.
Reiht sich per
Rolf Benz
Fact, ja, in unsere Podcast-Serie ein. Wir sprechen natürlich heute, ihr Lieben, über Apple. Wie soll es anders sein?
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von bei Benzmann. Hier geht es um Management und Märkte und in unserer Nummer 1 Staffel widmen wir uns den Besten
der Besten.
Ja, genau, so ist es nämlich, mein Lieber. Ich fand das bis jetzt eine sehr spannende Staffel, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe viel gelernt bis jetzt und ich muss sagen, da oben ist die Luft ja schon recht dünn, richtig?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also der gehört natürlich auch ein entsprechender Anspruch dazu, die Nummer 1 zu werden. Und dann hat man natürlich per se viele Verfolger.
So soll es auch sein. Herzlichen Dank übrigens, ihr Lieben, für das tolle Feedback auch zu der letzten Folge. Wir haben über Amazon gesprochen und auch über Facebook hatten wir gesprochen. Auch da, finde ich, war der Erkenntnisgewinn für mich zumindest recht steil. Wenn auch ich feststellen muss, dass meine Social-Media-Nutzung eigentlich tendenziell eher nachgelassen hat, aber wiederum nicht, wenn ich mir diese Bildschirmzeit anschaue. Nicht wahr? Ach, schrecklich.
Also Apple Analytics lügt nicht. Die werden schon wissen, was du die ganze Zeit machst.
Genau. Und heute sprechen wir nämlich über Apple. Ein sensationelles Geschäftsmodell. Man will es ja nicht anders sagen, ja. Die Menschen da draußen sagen ja, dass die Apple-Produkte teuer sind. Ich habe auch die Wahrnehmung, dass sie teuer sind. Aber sie sind ja trotzdem und sie werden ja trotzdem als preiswert empfunden. Wie passt das eigentlich zusammen?
Ich glaube tatsächlich, Apple verbindet mit einem technischen Gerät ganz viel Status. Und das dürfte ein Teil des Erfolges sein, dass Apple eben tatsächlich sich von seinen direkten Mitbewerbern dadurch differenziert, dass Apple eben tatsächlich das Luxusprodukt darstellt. Und für das Luxusprodukt ist der Premium-Zuschlag ja ein Stück weit nachvollziehbar und wird eben auch gerne dann doch bezahlt, weil, darüber reden wir ja sicher noch im Detail, Apple es schafft, mehr als das Gerät zu liefern, nämlich tatsächlich ein Ökosystem, eine Plattform und tatsächlich auch ganz viel Design.
Wir werden heute darüber sprechen, warum Apple eigentlich die wertvollste Marke der Welt ist. Ja, Funktionalität wird sicherlich auch damit zu tun haben, aber naja, wir sprechen vor allen Dingen auch über das Thema Marke. Und du siehst ja, was eine Marke eigentlich ausmacht. Das Produkt kann offensichtlich noch so teuer sein, ja, aber eine Marke macht das in deinem Kopf, in deiner Emotion, in deiner Brust und im Bauch sozusagen dann wieder preiswert.
Ja. Das ist ein Mechanismus, den ja der eine oder andere auch von sich selber kennt. Also ich glaube, so diese Einschätzung von einem Produkt, so in der eigenen Preis-Leistungskurve, also wo kalibriere ich sozusagen dieses Produkt ein, führt da dazu, dass man tatsächlich bei entsprechenden Einkommensmöglichkeiten, die sind natürlich immer die Voraussetzung, Produkte, die einen Premium-Aufschlag im Preis haben, irgendwo dann doch als wertig empfindet und auch den Preis wert.
Das heißt also, eine wertvolle Marke, die wirkt eigentlich nicht zwischen den beiden Ohren, sondern sie wirkt eigentlich an ganz anderen Körperstellen, richtig?
Ja, genau. Die ist eher über den Bauch gesteuert. Das ist definitiv so.
So, jetzt wollen wir das Ganze mal mit ein bisschen Zahlen unterfüttern. Es gibt das Global Ranking der Brand Finance, welches sich die wertvollsten Marken der Welt anschaut. In einer unserer letzten Folgen hatten wir ja über Amazon, den größten Online-Händler der Welt, gesprochen. Und Amazon war die letzten Jahre übrigens auch zumindest immer unter den Top 3, ist aber mittlerweile rausgeflogen. Jeff Bezos wird es nicht bemerkt haben, vermutlich. Ja, es wird ihn wahrscheinlich noch nicht mal.
Der ist auf seiner Yacht. Also.
Ach, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Und ihn wird es wahrscheinlich auch gar nicht gekratzt haben, aber unter den Top 3 befinden sich natürlich drei Unternehmen, die ihr alle kennt. Und zwar beginnen wir mit dem dritten Platz. Das ist Samsung.
Mhm. Ja,
Samsung ist auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz der wertvollsten Marken der Welt ist Google. Über Google müssen wir eigentlich auch nochmal sprechen, über den Meta-Konzern. Da finden wir bestimmt auch nochmal ein Nummer-1-Thema. Und auf dem ersten Platz ist der Apple-Konzern, ja, mit einem Markenwert von über einer halben Milliarde Dollar.
Und was ist mit Microsoft und Amazon?
Ja, Microsoft und Amazon. Oh, hoppsala, ja. Verdammt.
Zurück auf Anfang.
Warte, ich muss nochmal zurück. verdammt. Ich hab. Shit. Geschwärze nicht gesehen. Okay, wo war ich nochmal?
Du bist eingestiegen.
Ah ja, genau, mit dem Zahlen untermauern.
Genau.
So, ihr Lieben, wir wollen das Ganze jetzt auch mal mit den Zahlen ein bisschen untermauern. Es gibt das sogenannte Global Ranking 2024 der Brand Finance und dort werden die wertvollsten Marken der Welt mit ihren jeweiligen Werten aufgeführt. Und hier haben wir unter den Top 3 Plätzen, eigentlich auch immer wieder in der Vergangenheit, Amazon gehabt. Wir hatten ja zuletzt auch in unserem Podcast darüber gesprochen. Amazon ist rausgeflogen aus den Top 3, ist auf dem vierten Platz gelandet. Jeff Bezos wird es vermutlich nicht kratzen. Wie siehst du es?
Ja, ich glaube auch, der ist unterwegs auf seiner Yacht mit seiner Freundin und das passt schon alles.
Ach, ich höre bei dir so einen leichten
Neid?
Neid raus.
Nein, keine Sorge. Nein.
So was brauchst du nicht, ne?
Nein. Nein.
Du bist, glaube ich, eher so ein Haarbrot-Typ eigentlich.
Ja, ne? Genau.
Siehst du?
Genau.
Schnittlich,
klein, aber
sportlich,
fein.
Ja,
klein, aber fein.
Also, das ist ja eine ganz andere Liga, die wir dort haben. Aber genau. Damit wieder zurück zum Thema, mein Lieber. Ja, wir haben auf dem dritten Platz der wertvollsten Marken der Welt haben wir Google vom Alphabet-Konzern, also das heißt, über Google müssen wir natürlich auch irgendwann wieder sprechen. Wir haben auf Platz 2 haben wir Microsoft und auf Platz 1 haben wir Apple, der Apple-Konzern. Apple mit einem Markenwert von einer halben Billion US-Dollar.
So ist es.
Also wir sprechen über 517 Milliarden US-Dollar Markenwert. Eine beträchtliche Summe, mein Lieber.
Hm? Ja, das
ist ein
geht an die Grenze. Das geht an die Grenze der Vorstellung. Mhm. Und vor allen Dingen der Abstand ja auch schon zu Microsoft mit fast 200 Milliarden Differenz, weil Microsoft tatsächlich mit Platz 2 nur noch 340 Milliarden US-Dollar wert ist.
Krass.
Das ist schon tatsächlich ein Wort.
So, und wenn wir jetzt nochmal die Veränderung gegenüber des Vorjahres uns anschauen, da wird jeder Markenfan ausflippen vor Begeisterung. Und zwar hat Apple in diesem Jahr ein außergewöhnliches Wachstum des Markenwertes erzielt, der um sage und schreibe 219 Milliarden US-Dollar gestiegen ist auf diese 517 Milliarden. Und das ist mal, sag ich mal, ein recht fetter Anstieg, den dieser Konzern hinbekommen hat.
Kann man vorsichtig so formulieren.
Wie kannst du dir das erklären?
Ehrlich gesagt eigentlich gar nicht, weil ich gar nicht fand, dass das letzte Jahr das spektakulärste Jahr der Apple-Geschichte war. Also insofern kann ich es mir wirklich nicht erklären. Gibt ja tatsächlich bei Apple immer mal wieder alle paar Jahre wirklich große Sprünge. Also wo dann entweder ein komplett neues Produkt vorgestellt wird oder tatsächlich bestehende Produkte so stark in eine Innovation getrieben werden, dass sie wirklich, wirklich nochmal einen echten Standard setzen. Das hatte ich hierzu nicht wahrgenommen. Ich finde, alles, was sie im Moment an neuen Produkten hypen, ist eigentlich so ein bisschen Gadget. Da kann ich noch nicht ganz erkennen, welche praktische Relevanz es tatsächlich hat. Aber umso erstaunlicher ist es, dass tatsächlich offensichtlich ein relativ solides Produktportfolio eigentlich reicht, das man mit geringer Innovation weitergetrieben hat. Vielleicht ist aber auch die Hoffnung auf einen neuen großen Produktlaunch mit involviert, sodass man praktisch jetzt schon ableitet, dass wenn eine neue Produktinnovation kommt, sei es jetzt Brille, Auto oder was auch immer, dass dann eigentlich der große Hebel wieder über Apple läuft.
Ich glaube, da müssen wir zweierlei Dinge betrachten. Das eine ist natürlich schon das Volumen von Geräten und Anwendungen, welches der Apple-Konzern im Prinzip schon im Markt hat, ja. Mhm. Und zum Zweiten, was kannst du daraus ja auch alles entwickeln? Also sprich, wie kannst du darauf aufbauen? Wie kannst du dein Ökosystem erweitern? Wir hören ja immer wieder, dass ja auch der Absatz von iPhones im Großen und Ganzen eigentlich stagniert, aber trotzdem ist ja die Strategie des Unternehmens, neue Märkte zu erschließen und das Ökosystem permanent auch zu erweitern oder beispielsweise auch Upgrades auf höherwertige iPhones zu fördern. All das sind ja sehr effektive Maßnahmen, muss man ja auch sagen, die dieser Konzern ergreift, oder nicht?
Ja, das tun sie definitiv, also vollkommen unstreitig, wenngleich man zugeben muss, sie haben in ihrem eigenen Ökosystem sicher jetzt eher die eine oder andere Herausforderung, weil sie sich in bestimmten Produktsparten ja gar nicht durchgesetzt hatten. Also Apple TV ist nicht Marktführer, Apple Music ist nicht Marktführer. Also viele der Applikationen, die eigentlich tatsächlich zu Beginn des Smartphones über die Plattform, die Apple zur Verfügung stellt, im eigenen Bereich absolut federführend waren, wie zum Beispiel iTunes für Musik, haben sich so eigentlich dann letztendlich nicht als Marktführer selbst in der eigenen Community bewahrheitet. Und das finde ich tatsächlich schon bemerkenswert, dass das eigentlich der Unternehmenswertentwicklung oder der Markenwertentwicklung eigentlich keinen Abbruch getan hat. Weil normalerweise würde man sagen, ein Ökosystem, bei dem ich tatsächlich auch im Prinzip die einzelnen Kategorien über meine Applikation beherrsche, hätte logischerweise auch einen höheren Wert, das liegt ja auf der Hand. Aber wenn das dann zunehmend nicht mehr der Fall ist, hätte ich eigentlich erwartet, dass die Wertentwicklung tendenziell zurückgeht. Stimmt aber nicht. Apple zeigt, dass tatsächlich sehr viel an Markenwert auch originär entstehen kann, praktisch aus einer Hoffnung auf die Innovationskraft des Unternehmens, ohne dass die sich gerade täglich beweist. Und dass auch Dinge, die Misserfolge sind, im Verhältnis, also das sind ja immer noch sehr übersichtliche Misserfolge, aber Dinge, bei denen Apple jetzt nicht vollständig reüssiert, tatsächlich immer noch ausreichen, um eine Wertentwicklung voranzutreiben, während andere Unternehmen damit relativ schnell in die Krise kommen. Aber da scheint bei Apple eine enorme Resilienz da zu sein, auch Dinge, die nicht so performen, wie sie sich vorstellen oder wie sie sich sicher vorgestellt hatten, ein Stück weit kompensieren zu können.
Wenn wir es mal versuchen zu filettieren, ja. Da haben wir auf der einen Seite, glaube ich, eine Strategie, die wir bei vielen Unternehmen auch feststellen können. Das ist das Thema einer strategischen Diversifikation. Ja, das hast du ja. Ganz klar, du hast ja verschiedene Aktivitäten, ob das jetzt nicht nur das Handy ist, sondern den Musikmarkt. Du hast das Thema mit der Apple Watch beispielsweise, dann natürlich die ganzen Computer und so weiter und so fort. Also du hast ja dort schon ein Portfolio von strategisch diversifizierten Produkten und Möglichkeiten des Users, diese zu nutzen. Das allein macht aber, glaube ich, noch nicht den Erfolg aus, richtig?
Glaube ich tatsächlich auch nicht, dass die Produkte gut aufeinander abgestimmt sind, ist ja das eine. Dass aber Apple gleichzeitig zum Beispiel im Betriebssystem ja zunehmend mit den eigenen Anwendungen im Office-Bereich zurücktritt und letztendlich die Microsoft-Welt wahrscheinlich, ich bin da nicht absolut mit Zahlen versehen, aber ich würde sagen, auf den meisten Apple-Computern laufen heute Microsoft-Anwendungen, weil sich Microsoft-Anwendungen tatsächlich durchgesetzt haben. Also die Klassiker Outlook, PowerPoint, Word und Excel sind halt tatsächlich gesetzt. Und die entsprechenden Apple-Urprodukte spielen heute eine geringere Rolle. Und das ist wahrscheinlich ein Teil der Adaptionsfähigkeit, genauso wie heute auf einem Apple Smartphone, Spotify dann eben gegebenenfalls die vormalige iTunes oder jetzt Apple Music ersetzt, habe ich gegebenenfalls auf dem Computer halt auch nicht mehr den Versuch, ein eigenes Betriebssystem zwingend zum Erfolg zu bringen, sondern da gibt es offensichtlich eine große Adaptionsfähigkeit in dem Ökosystem zu sagen, okay, dann trete ich einen Schritt zurück. Ich habe immer noch das beste Gerät, ich habe das ansprechendste Gerät, also ich setze auf die Designkomponente, das ist ja bei Apple extrem spürbar in den letzten Jahrzehnten. Ich habe ein technologisch voll ausgereiftes Produkt, also im Verhältnis zu anderen Wettbewerbern sind Apple-Produkte sehr zuverlässig, sie sind verhältnismäßig sicher und ich komme einfach über diese Qualitätsanmutung des Gerätes und verkämpfe mich aber offensichtlich nicht mehr in der Durchsetzung der technologischen Führerschaft in allen Bereichen.
Ein spannender Aspekt, den du da aufbringst, ja, weil der implementiert ja zugleich auch, inwiefern kannst du eine Position halten, ja? Und genau. durch welche Strategie kannst du diese Position halten? Also wir haben jetzt hier auf der einen Seite nochmal das Thema Diversifikation, also sowohl was die Geräte angeht, als auch was Services beispielsweise angeht, die in diesem Apple-Ökosystem sozusagen drin sind. Aber wir haben natürlich schon auch Themen, die, sag ich mal, angreifbar sind. Beispielsweise der Store, ja. Der Store ist natürlich eine sensationelle Idee. Also ja, indem du einen Marktplatz schaffst, ja, an dem keiner sozusagen vorbeikommt, ist gigantisch. Wenn wir uns allerdings jetzt die Entwicklung im Bereich der KI anschauen, ja, und auch der KI-Applikationen, scheint das ja momentan auch perspektivisch ein Geschäft zu sein, was ja ein Stück weit bei Apple vorbeizieht, oder etwa nicht?
Also mir wäre jetzt nicht bekannt oder bewusst, dass Apple sich besonders mit KI-Anwendungen hervortut. Auf der anderen Seite ist ja interessant, dass die in dem Bereich sicher mehr zu bieten haben als der Apple-Konzern. Mhm. Also zum Beispiel Google. Es nicht geschafft haben, bisher in die Hardware einzusteigen in einem relevanten Umfang. Also es gibt ja Google Handys und es gibt andere.
Auch bei Microsoft, ja,
so. Genau. Aber die schaffen es nicht, in die Hardware zu kommen. Während Apple meinem Eindruck nach immer mehr auf der Softwareseite loslässt, während die anderen mit all ihrer Kompetenz in der Software, also in dem, was eigentlich Content-Inhalte angeht, es nicht schaffen, ein attraktives Handgerät zu produzieren, egal ob Computer oder Smartphone. Also auch die Microsoft-Hardware-Lösungen, die sind ja nicht schlecht, aber sie haben eine geringere Relevanz als umgekehrt die Apple-Lösungen, die dann wiederum Betriebssysteme oder Applikationssysteme von Microsoft benötigen.
Also inwiefern ist denn jetzt deiner Meinung nach dieses Thema der Diversifikation, also dass du quasi eine User-Journey mit deinen Produkten abbilden kannst, ja, von morgens bis abends bis hin in die Nacht, inwiefern ist das eine der Kernfaktoren für eine starke Marke?
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil die Konnektivität der diversen Apple-Geräte untereinander ist halt tatsächlich durchschlagend. Also wenn ich nur teilweise Apple-Geräte zur Anwendung bringe, also ich habe beispielsweise nur Smartphone von Apple, ich habe dazu noch iPads, aber ich habe keinen Computer von Apple. Damit habe ich einen Systembruch, wenn ich beispielsweise Kalenderfunktionen nutze. Ist schwierig. Also macht auch gar nicht so arg viel Spaß. Also sprich, durch die Nutzung des Smartphones, was sicher das Hauptgerät ist heutzutage, habe ich eigentlich einen latenten Drang zu einem Apple-Computer, der noch dazu hin gut aussieht, obwohl eigentlich im Computerbereich andere Anbieter durchaus sinnvolle Alternativen sind, gerade im Business-Bereich.
Welche Bedürfnisse werden denn deiner Meinung nach im Hintergrund von dieser Marke bedient? Einfachheit einerseits, ja? Flexibilität?
Einfachheit finde ich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich glaub, Klarheit im Design, also es ist immer sehr ansprechend, was sie machen. Die Anwendung finde ich nicht alles so zwingend einfach. Also aber das ist vielleicht für die Nicht-Apple-User auch eine größere Komplexität. Aber da finde ich jetzt nicht alles zwangsläufig nur einfach.
Okay, also das heißt, klar, Einfachheit mit Abstrichen sozusagen. Aber ich glaube schon auch das Thema Flexibilität zu haben. Ja, also dass du damit durch dein Leben sozusagen durchnavigieren kannst und immer im gleichen Orbit sozusagen unterwegs bist.
Ja, ich glaub, ehrlich gesagt, das spielt sicher für manche eine Rolle. Ich glaube aber, dass dieser erreichbare Luxus, also erreichbar, weil das jetzt kein Maybach ist, den tatsächlich viele Leute sich dann nicht mehr kaufen können. Es ist der Maybach unter den Smartphones, aber er ist bezahlbar für die meisten. Das scheint mir tatsächlich ein wesentlich größerer Faktor zu sein. Und dieses Ich gehöre dazu, also diese Community-Gedanke, dass ich praktisch mit bei Apple dabei bin, also bei der wertvollsten Marke der Welt, beim größten Designanspruch, der formuliert ist auf diese Art von Geräten. Das, finde ich, hat eine höhere Relevanz, als zu sagen, okay, ich habe da einen friktionsfreien Übergang von meinem Smartphone zu meinem Tablet oder zu meinem Laptop. Glaube ich jedenfalls. Ich glaube, dass die Marke in ihrer Strahlkraft da viel mehr erreicht über den Anspruch, den die Marke praktisch verkörpert.
Dann sollten wir vielleicht an das Thema Diversifikation und Funktionalität machen wir mal einen Haken dran und schauen dann lieber mal auf die andere Seite sozusagen der Medaille. Und zwar das Thema Premiumisierung, wenn du es vielleicht so nennen möchtest. Also quasi im Premium-Bereich unterwegs zu sein und dort eine Strahlkraft zu entwickeln, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Man sagt ja, du hast ja bestimmt auch schon mal den Spruch gehört, Marken ziehen Marken. Ja, und Marken haben ja immer eine Strahlkraft auch auf das Umfeld. Ja. Würdest du denn daraus dann ableiten, dass es Apple-Usern sozusagen, dass es für diese wichtig ist, dass diese Premium-Marke auch auf die eigene Persönlichkeit abstrahlt?
Ich denke schon.
Dass du dich damit auch wirklich vielleicht aufwerten und positionieren kannst?
Glaube ich schon. Also das glaube ich ehrlich gesagt ist bei allen Luxusmarken ein ganz wesentlicher Faktor, dass die Luxusmarke eigentlich eine Eigenpositionierung ermöglicht, weil ich eine Abstrahlwirkung erreiche über meine Kleidung, über meine Gadgets, über mein Auto, über was auch immer, was markengetrieben ist. Und damit ein Statement praktisch eigentlich absondern kann, für das ich eigentlich selber inhaltlich gar nicht stehen muss. Sondern das reicht ja, wenn ich mit einem Porsche vorfahre, dann habe ich ein Bild erzeugt beim Gegenüber, das tatsächlich sozusagen keiner weiteren Aktivität erfordert und keiner weiteren Glaubwürdigkeit Not trägt. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt heutzutage. Wir leben ja in einer Zeit, wo eine gewisse Vermarktung auch der eigenen Persönlichkeit eine große Rolle spielt. Mhm. Das sieht man ja in Instagram und vergleichbaren, sehr visualisierten Formaten, wo es eigentlich darum geht, sich nahezu als zweites Ich zu positionieren, als besseres Ich. Und da haben Marken und sonstige Elemente der Positionierung, also da gehört sicher auch Umfeld, da gehört Aussehen und sonstige Aspekte mit rein, aber das bildet dann sozusagen den Kosmos, in dem die Persönlichkeit wirken soll. Und da sind Marken wie Apple extrem wichtig, weil sie eben die Image-Träger sind. Mhm. Und weil ich mich jetzt mit einem, weiß ich nicht, Huawei-Handy anders positioniere als mit einem Apple-Handy.
Was natürlich in die Marke einbezahlt, ist das Marketing. Also,
logisch, ja.
Also auch wenn es schon fast banal ist, ja. Muss man schon sagen, dass so eine Marke jetzt nicht einfach um die Ecke kommt und aufgrund seines Designs und Funktionalität überzeugt und seines Preises sozusagen, sondern da ist, muss man ja einfach auch mal das Kind beim Namen nennen, ein echt fetter und ausgezeichneter Werbedruck sozusagen dahinter, ja. Also wenn du dir anschaust, wie viel Millionen, Milliarden ins Marketing gesteckt werden, ja, in unterschiedlichste Kampagnen, dann hat das natürlich eine Wahnsinnswirksamkeit. Das ist wie mit dem Vokabellernen früher. Du siehst es zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum dritten Mal, zum vierten Mal und irgendwann ist es in der Birne drin. So funktioniert letztendlich auch Marketing. Frequenz plus Emotionalisierung in Verbindung mit natürlich dem Community-Building, in Verbindung mit dazu sein wollen. Das ist eine unfassbar wirksame Kombination.
Das stimmt, wobei mich der Marketing-Mix von Apple im Verhältnis zu den Wettbewerbern interessieren würde, weil da nämlich Apple ganz anders war. Also ich bin ganz sicher, dass die ein sehr hohes Marketingbudget haben. Ich glaube aber, dass die das ganz anders allokieren als zum Beispiel der wesentliche Mitbewerber Samsung. Samsung setzt auf Sponsorship, hat große Events, macht große Trikotwerbung, macht alles Mögliche, was eigentlich Communities anspricht, macht sehr viel Fernsehspots und Ähnliches. Das ist in der Form von Apple ja nicht bekannt. Die sind nirgendwo Eventsponsor, sind nirgendwo Trikotsponsor und die investieren ganz, ganz viel in die Marke selbst. Also die investieren wesentlich weniger in Werbung und Sponsorship als die Mitbewerber, sind aber in dem, wie sie sich positionieren, viel, viel aufwendiger. Also wenn man einen Apple Store, also einen stationären Apple Store nimmt, dann sind es ja tatsächlich Kathedralen des stationären Einzelhandels. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst ein Vorzeigeobjekt, wie stationärer Einzelhandel funktioniert und noch funktioniert, dann musst du einen Apple Store dir angucken.
Hatte ich neulich mal ein witziges Zitat gehört, angeblich vom Lamborghini-Chef, der gefragt wurde, warum er denn keine Fernsehwerbung macht. Und darauf sagte seine Kunden gucken kein Fernsehen.
Ja, das ist wahrscheinlich sogar richtig bei Lamborghini. Aber nochmal zurück. Ich glaube, diese Positionierung der Marke als Premium funktioniert halt genau so. Und ich glaube, für die ist ein Apple Store ein viel wichtiger Werbeträger, als ein Event zu sponsern. Und auch wenn man sieht, was die investieren in Design, im Verhältnis zu den anderen. Die machen dafür mit klappbaren Bildschirmen und so Zeug rum. Apple lässt all das weg. Und da kommt auch diese Klarheit, Einfachkeit im Design, was sie ja auch seit Jahrzehnten gehalten haben. Wobei man umgekehrt auch sagen muss, ist ja eine spannende Komponente bei Apple. Auch Design ist ursprünglich outgesourced gewesen. Genauso wie Produktion, genauso wie alle möglichen anderen Themen. Ist ja Apple eigentlich dadurch groß geworden, dass sie von vornherein diesen Plattformgedanken gnadenlos betrieben haben. Und dieser Designanspruch, der ist ihnen erhalten geblieben, der ist auch bis heute mit wenigen Ausreißern eigentlich relativ klar. Also es gibt schon die eine oder andere Verpackung oder keine Ahnung, Darstellung, wo man sich so ein bisschen fragt, jetzt bricht es irgendwie weg von diesem einfachen, klaren, wo das Produkt im Vordergrund steht. Aber das kommt dann schon wieder. Also man hat so den Eindruck, dass selbst die Dinge, die sich so ein bisschen komisch anfühlen, in kürzester Zeit eigentlich weg sind.
Was natürlich vor allen Dingen auch dahinter zu beobachten ist, ist die absolute Kundenfokussierung.
Absolut. Absolut.
Weil das ist ja in der Tat vielleicht eigentlich das Kernasset, ja. Dass man sagt, also diese Zentralität der Kundenbedürfnisse, dass der Kunde eben nicht wünscht, irgendwie 1000 Stunden bei der Einrichtung von irgendwas zu sein und so weiter, ja. Das ist doch eigentlich im Kern das Wichtige an dieser Marke.
Das ist wirklich ein interessanter Punkt, weil ich finde das überhaupt nicht.
Ehrlich?
Ich finde nicht, dass Apple tatsächlich sich besonders um Kundenbedürfnisse schert. Also wenn du ein Problem mit einem Apple-Gerät hast, viel Spaß. Also das ist nicht kundenzentriert, was die da machen. Aber sie schaffen das. Sie schaffen das aber tatsächlich, dass du da mitgehst, weil sie, und das finde ich viel wichtiger, eine Fankultur erzeugt haben. Die haben eigentlich gar keine Kunden mehr, sondern die haben Fans.
Richtig, ja.
Und dadurch können sie ehrlich gesagt die Kundenbedürfnisse gerade mal links liegen lassen. Ne? Und du kannst mir nicht erzählen, dass das Spaß macht, sich Reparaturtermine in einem Apple Store zu organisieren. Selbst wenn die dann irgendwie nett sind, wenn du da bist. Aber das ist ein schwieriger Weg, da hinzukommen. Und Geschwindigkeit und Schnelligkeit und Lösungsorientierung ist auch was anderes. Aber dadurch, dass es keine Kunden sind, sondern vorwiegend Fans, ist wie vergleichbar bei einem Fußballverein das Duldungspotenzial extrem hoch.
Kann denn jedes Unternehmen Kunden zu Fans machen?
Jedenfalls. Also davon bin ich zutiefst überzeugt. Dazu brauchst du aber ein Stück weit eine Marke. Und dafür brauchst du tatsächlich entweder Menschen oder Produkte, die ganz stark als Identifikationsfiguren oder als Identifikationsträger fungieren.
Also nochmal, um das nochmal zu vertiefen, also was braucht's für die Marke? Also du sagst, um Kunden zu Fans zu machen, brauchst du eine starke Marke.
Ja.
So.
Und aber die musst du erst aufbauen.
Die musst du erst aufbauen. Und was brauchst du für den Aufbau einer starken Marke? Da können wir ja nochmal in Richtung Ende unseres Podcasts nochmal subsumieren. Was haben die alles richtig gemacht und was können sich andere davon abschauen?
Also ich glaube, dass sie es geschafft hatten, nahezu ikonisch, sieht man ja auch, wie gesagt, bei den ganzen Produktlaunches, die sie so machen, nahezu ikonisch zu agieren.
Also was natürlich mit der Ikone in Persona selbst zu tun hat.
Wobei man eben auch sagen muss, Steve Jobs ist ja jetzt schon eine ganze Zeit leider tot. Und trotzdem ist es ehrlicherweise noch ähnlich. Und es fühlt sich auch immer noch ähnlich an.
Weil auch der Nachfolger in Schuhe getreten ist, die er tatsächlich ausfüllen kann.
Kann offensichtlich, genau. Aber
Tim Cook.
Wie gesagt, da ist eine ganz, ganz solide Strategie, die wiederkehrend gleichförmig funktioniert, dadurch tatsächlich es den Fans auch relativ einfach macht. Also Apple ist sehr verlässlich. Also da ist kein Kreuz und Quer Zickzackkurs, sondern Apple ist sehr verlässlich in dem, wie die Marke sich positioniert, wie sie agiert. Und die werden auch in 10 Jahren Apple Stores nicht anders bauen als jetzt im Moment, weil die sich davon irgendwie freigemacht haben und dadurch aber diese hohen Wiedererkennungswerte haben, die du einfach brauchst, um eine Fankultur zu etablieren. Wenn du da ständig irgendwie deine Positionierung wechselst, wenn du ständig dein Logo wechselst, wenn du ständig die Art der Werbung wechselst, wenn du ständig die Positionierung der Produkte wechseln würdest, dann ist es natürlich extrem schwer, eine Fankultur aufzubauen, weil du permanent eigentlich auf der Suche bist nach neuen Reizen. Und ich glaube, das Interessante an Apple ist, dass es im Prinzip aus dem Design kommend, aus der Vereinfachung kommend, aus den Produktinnovationen kommend, geschafft haben, sich so auf einer Ebene zu positionieren, wo sie es bis heute durch Konsequenz geschafft haben, sich auch zu halten. Und das finde ich schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert.
Und das Krasse ist ja, dass das ja nicht nur bei den Alters- und Zielgruppen ist, die sozusagen auch das Emporkommen von Apple mitbegleitet haben.
Ja.
Nein, sondern das ist ja jetzt genauso bei der Gen Z.
Ja, ja.
Ja, also diejenigen, die jetzt im Prinzip in den Besitz eines Handys kommen. Da gab es mal eine Umfrage unter amerikanischen Teenagern. Das waren über 9000 Teenager, die gefragt worden sind. Wie stehen sie denn insgesamt zu Mobile-Geräten und so weiter? Und rund 87%, musst du dir mal vorstellen, 87% der Gen Z, sozusagen der Teenager, hatte gesagt, sie möchten ein Apple iPhone haben. Muss man mal vorstellen.
Ja, das ist krass.
Das ist krass, ja. Also das ist irre. Auch das, was da schon heranwächst. Und naja, also, aber diese Generation kann schon auch sauber auseinanderhalten, für was sie all das möchten. Mhm. Also das Handy selbst, ganz klar, auch in der persönlichen Nutzung und vielleicht auch Aufwertung ist das unfassbar wichtig. Aber genauso auch die Smartwatch, ja, mhm. also die Apple Watch, mhm. die als Live-Tracker natürlich das ganze Leben begleitet, mhm. ist quasi schon wie ein Produkt sozusagen zusammengewachsen mhm. bei dieser Generation. Das finde ich schon sehr interessant, was wiederum überhaupt nicht bei denen ankommt, ist eben die Musik. Mhm. Ja, also die App Music von Apple kommt nicht wirklich an. Da mhm. wird sauber filettiert und da wird eher dann auf Spotify gesetzt. Ist ja irre. Wie hat es Apple geschafft, bei einer jungen Generation, ja, als Marke so anzukommen, dass die direkt quasi in den Kosmos übergehen, ja, und auch da drin gefangen bleiben, in Anführungszeichen. Das wünscht sich doch jedes Unternehmen, weißt du, schau dir vielleicht auch Medienhäuser an oder sonst irgendwas, weißt du, es gibt ja bestimmte Unternehmen, die haben bestimmte Zielgruppen, Altersgruppen, die eine gewisse Nutzung über Jahre, Jahrzehnte begleiten und dann sterben die irgendwann weg. Ja, und dann haben die große Probleme, große Schwierigkeiten, nachfolgende Generationen wieder aufzufangen und mitzunehmen. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass diese Generation Z natürlich von der vorherigen Generation lernt. Ja,
ja, beziehungsweise, ich glaube, da wollte ich auch drauf zuzielen. Ich glaube, diese Fankultur wird ja von der Elterngeneration auch weitergegeben. Weil was für Geräte, genau, was sind für Geräte sind da? Ja, genau. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auch ein Punkt, den man nicht vernachlässigen kann, dass da tatsächlich doch eine gewisse Prägung eintritt. Und das macht wahrscheinlich den Unterschied, weil, keine Ahnung, wir waren ja mit Fernsehern in der Kindheit auch konfrontiert, da gibt es die Hersteller gar nicht mehr. Also auch da muss man ja zugeben, man hat offensichtlich die Markenbindung nicht gereicht, aber die Eltern waren wahrscheinlich auch nicht Fans von den Marken, Löwe, Telefunken, was auch immer. Und ich würde schon sagen, dass jetzt die Generation, also unsere Generation, die praktisch Eltern sind, schon sehr viel von diesem Apple Anspruch oder von dieser Begeisterung für Apple mitgegeben haben an die Kinder.
Kommen wir so langsam aber sicher mal zum Ende. Und da lass uns doch nur vielleicht über einen Umstand sprechen, den ich schon auch interessant finde und der vielleicht auch zu einer starken Marke beiträgt und auch zu einem Markenversprechen sozusagen beiträgt, dass Apple rausgegangen ist bei der Entwicklung eines eigenen Autos. Tja, also, was kann man daraus ablesen, ja? Weil die hätten ja genügend Liquidität, die hätten genügend Asche, um das Thema weiter zu verfolgen, in den Markt zu bringen, auch mit allen Systemen irgendwo zu verbinden. Aber warum entscheidet sich dann am Ende ein solcher Konzern, obwohl er ja auch stark in der Diversifikation ist, ja, aus diesem Endgerät in Anführungszeichen rauszugehen? Was würdest du meinen?
Ich glaube, weil sie clever genug sind zu erkennen, dass das andere Mechanismen sind. Also ich hätte es auch nicht gut gefunden. Also ganz ehrlich.
Ich glaube nicht, dass
es funktioniert hätte.
Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ein Handy gerne hätte, der auch noch irgendwie ein Auto baut und so weiter.
Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass es geschafft hätten, ein relevantes Fahrzeug hinzustellen. Und wenn sie kein relevantes Fahrzeug hingestellt hätten, dann hätten sie ihre Kernmarke und ihre Kernprodukte beschädigt. Mhm. Und deshalb war das extrem clever zu erkennen, dass diese Diversifikation nicht funktioniert.
Und ich glaube auch, dass das durchaus die Fans erkennen, ja.
Ja, absolut. Also so dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten, ja, ist schon...
Und auch honorieren.
Genau, ist schon tatsächlich auch ein Punkt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass da, gerade wenn wir das Auto der Zukunft denken, dann hat es natürlich Konnektivität als Hauptthema. Darüber hatten wir ja schon in diversen Podcasts gesprochen. Da sind aber Anbieter wie Google näher dran. Also wenn ich tatsächlich dann über Konnektivität, über Inhalt, über Contente letztendlich das Auto, das sowieso vornehmlich steht oder eingeloggt wird in künftige Verkehrssysteme, praktisch ausstatten möchte, dann glaube ich, wirkt sich genau die Situation negativ aus, dass Apple eigentlich zunehmend vom Content anderer abhängig wird und die eigenen Content-Elemente eher in der Relevanz zurückgehen.
Spannender Gedanke, mit dem du uns jetzt entlässt.
Genau.
In dieser Podcast-Folge. Herzlichen Dank, lieber Karl Christian.
Ich danke.
Das war ein spannender Einblick in das Thema Apple und die wertvollste Marke der Welt. Ja, wir werden weiter über das Thema Premium-Segment sprechen, ja, mein Lieber. Denn in der nächsten Folge widmen wir uns dem größten Luxuskonzern der Welt. Ja, also von einer Premium-Marke gehen wir zum größten Luxuskonzern der Welt. Und da sehen wir viel, 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 viel mehr Marken in dem Portfolio, die so vielleicht auch erstmal gar nicht so richtig zusammenpassen. Aber ich freue mich jetzt schon drauf und kann mir vorstellen, dass der liebe Karl Christian auch das ein oder andere Produkt an seinem Leibe trägt. Aber das werden wir in der nächsten Folge dann vertiefen, mein Lieber.
Ja, da ist tatsächlich, das ist genau mein Podcast.
Also, ihr Lieben, seid gespannt. Bis zur nächsten Folge, schickt uns gerne euer Feedback an unsere LinkedIn-Profile, wenn ihr mögt, oder natürlich auch unter den Kommentaren. Und wir freuen uns, wenn ihr natürlich diesen Podcast abonniert und mit dem Glöckchen, welches ihr aktiviert habt, auch immer wisst, wann die nächste Folge kommt. Alle 2 Wochen ist es nämlich soweit bei Benzmann. Herzlichen Dank, lieber Karl Christian.
Vielen Dank.
Alles Gute.
Danke sehr. Tschüss.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.